Ich lese uns den Predigttext und der steht in der Apostelgeschichte. Ihr Pfarrer ist ein bisschen kleiner als ich. Der steht in der Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte ihm, nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als Petrus aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Die anderen aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Wie würden Sie die Geschichte zusammenfassen in wenigen Worten, in nur einem Satz? Ich habe die Aufgabe meinen Konfirmanden gegeben und ich mag Ihnen 2 Ergebnisse vorstellen, weil ich glaube, die haben es auf den Punkt gebracht. Einer schrieb, wir haben heute so eine Geschichte gelesen. Da hat so einen König einen köpfen lassen, und das nur, weil er gläubig war. Ein König ließ einen köpfen, und das nur, weil er gläubig war. Der hat es begriffen. Darum geht's. Und ein anderer schrieb, ich finde den Namen Herodes Agrippa sehr komisch. Der hat es auch begriffen. Denn bei Herodes Agrippa war nicht nur der Name komisch, sondern dieser König in Judäa war mehr als komisch. Sein Großvater war der, der zuhauf die kleinen Kinder hatte abschlachten lassen, als Jesus geboren war. Sie kennen die Geschichte, wo die Weisen aus dem Morgenland kommen. Und solange sein Großvater die Kinder abschlachten ließ, schickte man den Herodes Agrippa nach Rom. Dort sollte er was Gescheites lernen, sollte erzogen werden. Aber das ging mächtig in die Hose, denn der Agrippa lernte nur Intrige, war ein Spielertyp und ihm ist's gelungen, überall irgendwie durchzukommen. Sogar beim Kaiser konnte er gut wettermachen und der setzte ihn dann ein als König. Aber es wurde mit dem König Herodes Agrippa nicht besser, sondern er hat sein Spielchen fortgesetzt, auch als erwachsener Mann, so ist das meistens, dass wir das, was wir gelernt haben, auch im Alter in die Realität umsetzen. Und Herodes blieb bei seiner intriganten Art. Mit den Frommen ging er hinauf zum Tempel, aber die haben es geahnt, der meint es nicht ernst. Und dann wurde es kalt um den König Herodes Agrippa und er musste sich irgendetwas überlegen und weil er nicht auf den Kopf gefallen war, fiel ihm etwas ein. Er wollte Stimmung machen für sich und sah dabei die schwachen Christen. So war das immer, immer gegen die Schwachen und oft traf's und trifft's die Christen. Und dann buchtet er den Jakobus ein. Jakobus, jenen Gemeindeleiter. Ich zitiere nochmal den Konfirmanden, und das nur, weil er gläubig war. Und das Tragische, Herodes hat Erfolg. Die Gemeinde wird wohl genauso gebetet haben wie bei Petrus. Sie wird wohl genauso zusammengestanden haben wie bei Petrus, aber scheinbar war Herodes der Mächtigere. Scheinbar hatte die Taktik des Herodes Erfolg. Und Jakobus wird enthauptet, obwohl die Gemeinde gebetet hatte. Vermutlich hat sie Psalmen verwendet, so wie wir es vorhin gebetet haben. Befreie die Gefangenen. Errette mich von der Hand meiner Feinde, Psalm 31. Psalm 13, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Und vermutlich immer wieder, aber Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott ließ dem Herodes seinen Willen und nicht den Willen der Gemeinde. Jakobus wird geköpft und die Gemeinde verliert den Gemeindeleiter, den sie so dringend gebraucht hätte. Gerade in der Zeit der Verfolgung, da wäre er doch so bitter nötig gewesen. Aber Gott nimmt diesen Gemeindeleiter weg. Und die Gemeinde und auch Jakobus müssen lernen, was Jesus einst gesagt hatte. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, aber das gilt nicht im Irdischen. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und auch wenn die Mächtigen sich aufbäumen und alle Macht zeigen, keiner wird sie aus meiner Hand reißen. Und das müssen sie durchbuchstabieren. Nicht einfach. Petrus und Jakobus, ganz unterschiedliche Lebensschicksale. Wie oft begegnet uns das auch in der Gemeinde? Bei dem einen wird das Gebet erhört. Der eine wird tatsächlich gesund, wenn die Gemeinde zusammensteht. Aber nicht jedes Mal passiert so, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben und hier im Predigtext steht, dass einer lebendig aufsteht, dass einer geheilt wird. Auch wir müssen es durchbuchstabieren, dass Gott nicht immer nur die Schwachen wegnimmt, sondern auch die Starken, die wir so dringend bräuchten. Den Vater der Kinder, die Ehefrau. Die, die es in der Gemeinde ziehen. Gott scheint es sich das manchmal leisten zu können. Dass er die, die wir als wichtig betrachten, wegnimmt. Und dann müssen es auch wir lernen, was es heißt, keiner wird sie aus meiner Hand reißen, auch wenn wir sie nicht mehr in den Händen haben. Es ist nicht die Regel, dass wir uns in Freiheit versammeln können. Es ist nicht die Regel, dass wir keine Verfolgung erdulden. Man überliest das ja so leicht vom Jakobus, weil er so im Schatten des Petrus steht. Eigentlich ist es doch eine Rettungsgeschichte. Aber am Anfang steht eben die Hinrichtung. Es gibt keinen Rettungsautomatismus, aber es gibt einen, der rettet. Ich lerne hier an dieser Geschichte, Christsein kostet Mühe. Christsein kostet Mühe. Bei uns vielleicht nicht das Martyrium, aber Mühe kostet es allemal. Und wenn in der Kirche oft auch, bitte verstehen Sie es richtig, aber oft auch die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ermahnt werden, auf die Gesundheit zu achten. Salutogenese heißt das im Fachjargon. Es kostet auch etwas. Es kostet Gesundheit. Ich will das nächste Mal im Auge behalten, wenn ich das nächste Mal die Jungschar absage wegen Schnupfen. Jakobus war bereit zum Äußersten. Und es kam das Äußerste. Jakobus der Erste, Petrus der Zweite. Nachdem Herodes die Generalprobe durchgeführt hat und den Jakobus geköpft hat und die Gemeinde, also die jüdische Gemeinde applaudiert, findet er Gefallen an dem Gedanken. Und es kommt der zweite Gemeindeleiter dran, Petrus. Und Herodes ist ein Gründlicher. Ihm soll keiner nachsagen, dass er aus den Fehlern der Geschichte nicht gelernt hätte. Am Jahrestag der Kreuzigung, am Passafest, soll Petrus hingerichtet werden. Und damit er nicht entfleucht, wie damals Jesus 3 Tage nach der Kreuzigung, werden 4x4 Soldaten abbestellt. Und man legt den Petrus in Ketten und sperrt ihn in den dunkelsten Keller ein. Er, der Mann mit den Schlüsseln, sitzt eingebuchtet in der guten Stube, so heißt es wörtlich. Und wieder tritt die Gemeinde zusammen zu beten. Und es scheint wieder nichts zu passieren, bis wenige Stunden vor der Hinrichtung. Und was macht Petrus? Der schläft. Der schläft in der Stunde der Gefahr. Schläft er zwischen 2 Soldaten an Ketten gebunden. Wie kann man Gott besser loben als im Schlaf? Da pfusche ich Gott nicht ins Konzept. Da kann Gott machen mit mir, was er will. Petrus schläft. Welch eine Ruhe, welch ein Glauben und Vertrauen muss da in diesem Mann sein. Und dann aber wird's hell in der dunklen Verlieszelle. Und der Engel des Herrn kommt herein und erweckt den Petrus unsanft. Das heißt, er stieß Petrus in die Seite. Das geht nur mit dem Fuß. Und das Wort, das hier für Schlagen und Stoßen steht, das ist jetzt nicht das Wachrütteln, sondern das ist schon gewaltsam. Da steht das gleiche Wort, das nur wenige Verse später steht, wo es heißt, der Engel des Herrn stößt den König Herodes, dass er krank wird und stirbt. Das ist das gleiche Wort, das steht in der anderen Passanacht, als das Volk Israel auszieht und der Engel des Herrn, wieder der Engel des Herrn, umhergeht und die Erstgeburt der Ägypter schlägt. Es gibt offensichtlich ein Schlagen Gottes. Ein Schlagen Gottes, wach auf, denn der Herr kommt zu richten. Und es gibt den Schlag Gottes, wie wir ihn hier lesen, wach auf, denn der Herr kommt zu retten. Der Engel stößt den Petrus an die Seite. Und er macht es so, wie es jetzt wieder eben seit einer Woche üblich ist, die Eltern ihre Kinder wecken müssen, fast wie einen Schuljungen, jetzt steh schnell auf, zieh dich an, gürte dich, zieh deine Schuhe an, wirf den Mantel um, komm hinter mir her, fällt nur noch, vergiss den Turnbeutel nicht. Auf, los! Petrus noch ganz verträumt, ihm fallen die Ketten ab und sie passieren die erste Wache. Sie passieren die zweite Wache und dann öffnet sich das große, schwere Eisentor ganz automatisch. Griechisch steht hier automatä. Ganz automatisch. Petrus denkt, er träumt. Und dann biegen sie in die Gasse ein und der Engel ist weg. Und da erst kapiert Petrus, dass es kein Traum war, sondern Rettung Gottes. Wenn wir jetzt in manche Bibelkommentare schauen, dann wird versucht, das zu erklären. Da waren die Wachen bestochen. Petrus hat einen Fluchtversuch gestartet. Petrus hatte irgendwo, irgendwie einflussreiche Beschützer. Was sagt denn Petrus? Und so will ich es nehmen. Petrus sagt, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat. Petrus sagt, Gott hat mich gerettet, auch wenn ich es nicht erklären kann. Wenn Gott eingreift, kann keine Macht der Welt ihn hindern. Ich glaube, dass Gott in die Wirklichkeit der Geschichte eingreift. Ich glaube, dass er es ganz menschlich tut. Und ich glaube, dass er es übermenschlich, übernatürlich tut. Und ich glaube, dass er es bis heute tut. Wenn Sie einsam und verlassen in den Verliesen Ihrer Nöte sitzen, wenn Sie weinend im Bett sitzen, weil Ihre Kinder und Enkelkinder sich nicht helfen lassen und wie in Fesseln gebunden sind, wenn Sie in der dunklen Kammer Ihrer Not und Depression sitzen, hören Sie es. Gott, der einst Petrus aus der dunklen Stube befreit hat, der kann noch heute. Der ist immer noch ein Gott, der die Macht hat, natürlich und übernatürlich zu befreien. Auch wenn es kein Automatismus ist. Und es wird wohl so mancher hier sein, der das schon erlebt hat. Seit dem Ostermorgen, seit Licht ins Dunkel des Todes gekommen ist und der schwere Stein vom Grab weggerollt ist, liegt das am Tage. Jesus bringt Dunkel ins Licht, darum steh schnell auf, gürte dich, zieh deine Schuhe an, wirf deinen Mantel um und folge diesem Herrn. Und dann setz dich zur Ruhe. Nein, Petrus wird nicht befreit, dass er zur Ruhe sich setzt, sondern, so heißt's, Petrus geht weiter und predigt an anderem Ort. Und stirbt später, so wissen wir es aus anderen Quellen, eines gewaltsamen Todes. Petrus wird befreit, befreit zum Dienst, nicht zum Ruhestand. Erstens, der König Herodes, zweitens, Also Jakobus, erstens Jakobus, zweitens Petrus, drittens und letztens die Magd Rhode. Die Geschichte von der Befreiung hat ja noch ein Nachspiel. Fast humorvoll ist die Geschichte erzählt. Petrus geht nicht als erstes in die Kneipe, um die Befreiung zu feiern, sondern er geht zu denen, die für ihn eingestanden sind. Und er klopft an die Tür und die Magd geht zur Türe und sie hört die Stimme des Petrus und vor lauter Freude vergisst sie, die Tür zu öffnen. Erzählt es den anderen, die sagen, du spinnst, das ist deine Erscheinung. Und Petrus klopft weiter, bis sie ihm aufmachen. Hätte man von der Urgemeinde nicht eine größere Gebetsgewissheit erwartet? Da sitzen die und beten, dass der Petrus freikommt und dann steht er vor der Tür und sie glauben es nicht und suchen alle mögliche Erklärung. Wäre das nicht von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die Apostel erlebt haben, nicht zu erwarten gewesen, dass die sagen, wir beten und wir rechnen damit, dass jeden Moment passiert. Ich finde diese Geschichte ungeheuer tröstlich. Es gibt die Erzählung von Gebetsgewissheit gewiss. Aber heute ist es ein Wort für die, die nur bangend und zagend die Hände falten. Die beten und gleichzeitig die Hoffnung aufgegeben haben. Die beten und sagen, es kann doch eigentlich nicht sein. Ich falte nur die Hände, mag es aus Pflichtbewusstsein oder aus Routine sein. Heute ist sein Trostwort für die, die beten und nicht glauben können. Es ist nicht wahr, dass unser Gebet davon abhängt, wie stark wir glauben. Es ist nicht wahr, dass Gott nur erhört, wenn wir ganz feste auch glauben, dass er erfüllt. Heute lesen wir es von der Urgemeinde, von denen, die es eigentlich besser wissen müssten, dass Gott gibt über Bitten und Verstehen. Wie sind Sie heute Morgen hier? Wie ein Jakobus? Scheinen die Mächtigen und Mächte mächtig zu sein? Seien Sie getrost. Sie sind in der Hand des Herrn. Sind Sie da wie ein Petrus, dass Sie errettet wurden, dass Sie das Unmögliche erlebt haben, dann zögern Sie nicht, anderen davon zu erzählen. Jesus ist kommen, nun springen die Banden, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Oder sind Sie da wie die Magd Rhode und die Gemeinde, dass Sie beten, die Hände falten, aber es nicht glauben können, dass Gott tatsächlich eingreifen wird, dann wissen Sie sich in guter Gesellschaft und bleiben dran und lassen sich's gesagt sein, Gott gibt über Bitten und Verstehen. Amen.